Wir sind ja im Philipperbrief, immer noch im ersten Kapitel. Paulus hat jetzt ja schon die Grundsätze dargelegt. Ich lese uns jetzt heute vom Philipper 1 die Verse 8 bis 11, wobei ich betonen möchte, dass der Vers 10 und 11 nochmal extra untersucht werden muss. Der wird heute nur gestreift. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wir haben hier eine Aussage, die eigentlich so unserem natürlichen menschlichen Verständnis völlig widerspricht. Paulus sagt in Vers 9, nachdem er betont hat, dass er mit der herzlichen Liebe Jesus sich nach den Heiligen in Philippi sehnt, da sagt er etwas. Er sagt, die Liebe soll immer mehr überströmen, jetzt erklärt er etwas. Wir würden jetzt sagen, in guten Werken, in Bruderliebe, in Hingabe, das wäre das menschlich Normale. Er sagt was völlig anderes. Er sagt, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Und da steht im Griechischen Epignosis. Und Epignosis ist immer die Vollerkenntnis. Gnosis ist ein Wort, das meint einfach Wissen, auch die normale Erkenntnis, die man sich aneignen kann. Aber epignosisch ist ein vollständiges Erfassen bis in die Tiefe hinein. Jetzt sagt er praktisch, die Liebe wird bewirken oder soll bewirken, dass ich mehr und mehr überströme. Also sagt nicht ein bisschen das hervorbringe, sondern dass es überströmend bei mir vorhanden ist. Diese Vollerkenntnis und ein vollständiges Urteilsvermögen. Und dann erklärt er, dass wir dann begreifen, worauf es ankommt, dass wir untadelig, dass wir lauter sind und dass die Frucht des Heiligen Geistes letztendlich bei uns da ist. Und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, was jetzt eine zentrale Rolle spielt, wenn man das uns jetzt ansieht. Und zwar, ich denke, jeder Mensch, Mann oder Frau, der mal verliebt war, weiß, wie das ist. Man will dann vom anderen alles wissen. Das heißt, man fühlt sich nicht nur hingezogen, sondern will alles wissen. Es dreht sich das ganze Leben, das ganze Denken um die andere Person. Das ist von Gott her so gemacht, das ist auch nicht falsch, wenn das bei einem Menschen passiert. Das ist normal. Einfach völlig normal. Man sagt ja auch, dass ein Verliebter an und für sich nicht zurechnungsfähig ist. Das ist auch richtig. Und jetzt kommt hier etwas. Die Bibel sagt, die Agape, das steht im Griechischen Agape, und es gibt im Griechischen eigentlich nur zwei zentrale Worte für Liebe. Agapao heißt, dass ich jemand liebe, und zwar völlig anders wie das, was wir unter Liebe verstehen. Das ist nicht die Seele der entscheidende Vordergrund, sondern da ist der Wille im Vordergrund, nämlich der Wille für den anderen, das Beste zu suchen. Das heißt, ich tue alles, um sicherzustellen, dass dem anderen wirklich nur das Beste geschieht. Das versteht die Bibel unter Agape. Und das ist das, wenn die Bibel sagt, Gott hat uns so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er wollte, dass das Entscheidende für uns passiert, das Beste, was uns passieren kann, nämlich der Herr Jesus. Und so ist Agape, und das Wort, das hier in unserem Text steht, ist Agape. Und er sagt, er hat eine herzliche Liebe zu den Philippern. Das heißt, er sucht ihr Bestes. Und wenn er jetzt sagt, die Liebe generell soll zu Vollerkenntnis führen. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Die Liebe zum Herr Jesus, die Liebe zum dreimal heiligen Gott, zum Gott und Vater unseres Herrn, die bewirkt im Endeffekt, wenn sie biblisch richtig läuft, dass man die Person Jesu und damit auch seine Offenbarung über den Vater im Himmel immer tiefer erkennt. Und je tiefer man ihn erkennt, je mehr wird dann etwas passieren, was eine ganz entscheidende Rolle spielt. Man wird nämlich verstehen, was dieser Ratschluss der Ewigkeit ist aus dem Epheserbrief. Man wird dann begreifen, was das vollkommene Opfer ist. Man wird dann begreifen, was war die Zielsetzung Gottes, um was geht es überhaupt. Paulus formuliert es so, er sagt, worauf es ankommt. Also man begreift dann wirklich das Wesentliche. Und dann hört geistlich alle Sektiererei, alle Spinnerei, eigene Ehre suchen, alles auch der Eigenwille und die Sonderlehren und die Spezialdinge hören alle auf. Das ist ein Normalfall. Und ich würde sagen, klipp und klar, die wahre Liebe Gottes führt zu dem. Wir würden immer sagen, dann ist er aber ganz lieb, dann ist er aber ganz fürsorglich, dann bringt jemand gute Werke hervor. Die Bibel sagt es nicht. Das ist ein Nebendefekt. Sondern die Bibel sagt, entscheidend an der Liebe, wenn die ihr Herz erfüllt, wenn die Agape Gottes, die Liebe Gottes ein Menschenherz erfüllt, dann habe ich eine brennende Liebe zum Herrn Jesus und genauso durch ihn eine brennende Liebe zum Vater im Himmel. Und dann werde ich alles dran setzen, dass ich das verstehe. Aber die Bibel sagt klipp und klar, diese Liebe ist gar nicht da im normalen Herz des Menschen, sondern Römer 5 sagt, im B-Teil, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, er sagt praktisch, die Liebe Gottes ist gar nicht da, sondern in dem Moment, wie ich wieder geboren wurde, 1. Korinther 12, 13, wie ich in einem Geist zu einem Leib getauft wurde, Römer 8, Vers 9 und 10, in dem Moment, wie bei der Wiedergeburt mein toter Geist, der ist laut Epheser 2, 1 bis 3, bin ich tot, aber laut Römer 8, 9 und 10 wird dieser Geist bei der Wiedergeburt lebendig. In der Sekunde, wie dieser Geist lebendig wird, der wird nämlich lebendig, weil der Heilige Geist darin einzieht. Und in dem Moment wird die Liebe Gottes automatisch durch den Heiligen Geist in mein Herz ausgegossen. Jetzt haben wir einen Fakt. Das ist jetzt einmal ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, es ist die Liebe Gottes grundsätzlich in mir, genauso wie die völlige Erlösung in mir ist, das ist da. Aber ob ich das zur Wirkung bringe, ist was ganz anderes. Es wirkt nämlich nur, wenn ich im Geiste wandle. Es wirkt nur, wenn ich mal Jesus wirklich nachfolge. Es wirkt nur, wenn ich wirklich glaube. Wenn ich das alles nicht tue, wirkt es nicht, aber es ist da. Und die Bibel erklärt dann nochmals, und jetzt haben wir wieder den Zusammenhang auch mit der Vollerkenntnis, in 2. Petrus 1, Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Vollerkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Jetzt kommt wieder dieser Ausdruck Vollerkenntnis, wo die Liebe Gottes letztendlich bewirkt, dass ich zu einer Vollerkenntnis komme. Jetzt sagt die Bibel, diese Vollerkenntnis bringt alles andere automatisch in meinen, ich sag's mal so, Zugriffsbereich. Epheser 1, 17 bis 19 sagt, ich muss es im Glauben annehmen, dann passiert's. Aber jetzt plötzlich ist alles da. Ich muss einfach begreifen, sobald ich die Erkenntnis über das alles bekomme, weil ja ein Mensch, der liebt, immer den, den er liebt, vollständig kennen will. Und von daher muss eigentlich ein Mensch, wenn er die Bibel liest, muss eigentlich fasziniert sein von der Person Jesu. Das ist der Normalfall. Und wenn das geschieht, dann habe ich auch diese Wirkungen, von denen Paulus hier sagt, das ist an und für sich der Normalfall, dass das dann geschieht. 1. Korinther 16, 24. Hier haben wir jetzt etwas, und ich denke, das ist ganz zentral. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Wisst ihr, was heißt, wenn man den Satz einfach umdreht? Wenn der Paulus nicht in Christus bleibt, wenn der Paulus nicht im Geist wandelt, hat er auch die Liebe zu den Korinthern nicht. Weil die Korinther lieb zu haben, war ganz schön schwer. Das war eine absolute Chaotentruppe. Aber in dem Moment, wie er in Christus ist, also im Geiste wandelt, die richtige Haltung geistlich einnimmt, diese Stellung in Christus, die ich hier habe, im Glauben auch annimmt, er selber sekundisch die Liebe selbst zu dieser Truppe wie die Korinther da. Und so ist es auch gemeint. Es verlangt ihn im Philipperbrief mit der herzlichen Liebe Jesu Christi nach diesen Philippern. Und die Philipper waren das Gegenteil von den Korinther. Die Philipper, das war, ich sage mal so, eine anständige deutsche Stadt, ihr wisst, was ich meine. Das waren die Preußen von Kleinasien. Weil Philippi war eine Stadt der Römer. Und zwar die Römer haben Folgendes gemacht. Sie haben Kolonialstädte benutzt. Dort haben sie ihre ausgedienten Soldaten und Römer angesiedelt. Wisst ihr, wenn es eine Stadt gab, wo Zucht und Ordnung geherrscht hat und nicht so ein verwahrlostes Luderleben wie in Korinth, dann war es Philippi. Da waren klare Verhältnisse, rechtlich. Da waren klare Verhältnisse, was erlaubt ist und nicht erlaubt ist. Wisst ihr, und diese Philippi-Gemeinde, zu diesen sagt der Herr, letztendlich der Jesus nichts anderes, wie er zu den Korinther sagt. Er zeigt ihnen immer das Gleiche, das vollkommene Opfer, das, was er getan hat, dass er in der Mitte wandelt und dass alles von ihm, durch ihm und zu ihm von Gott geschaffen ist. Und jetzt bei den Philippern geht es wieder vielleicht auf eine ganz andere Ebene als bei den Korinther. Wisst ihr, die Korinther mussten ihre Zuchtlosigkeit opfern, das mussten die Philipper nicht. Sie mussten vielleicht ihre starre, ich sag's mal so, gesetzestreue römische Haltung opfern. Nämlich, dass der Herr Jesus Nummer eins ist ja nicht der Kaiser in Rom. Das ist wieder was ganz anderes, wenn da einer zum Glauben kommt. Aber eines ist klar. Paulus sagt, ich liebe sowohl euch als auch die Korinther mit der Liebe Jesu Christi, die ich ja habe. Und wenn ich im Geiste wandle, in Christus bleibe, dann ist sie wirksam. Und jetzt sagt er, aber diese Liebe hat bestimmte Dinge, die sie hervorbringt, nämlich Vollerkenntnis. Wenn man jetzt Korinther 13, Vers 4 liest, das ist das Hohelied der Liebe, da erklärt die Bibel, was diese Agape eigentlich so vom Wesen her ist. Da steht immer Agape, da steht nie das andere Wort. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist perfekt. Das heißt, die wahre Agape, die wahre Liebe Gottes beinhaltet in sich, dass man langmütig ist. Das heißt, man kann auch etwas ertragen, wenn Menschen aus dem Ruder laufen, auch im Reiche Gottes. Es gibt Grenzen, wo es dann aufhört, aber man ist in der Lage zu ertragen. Die Bibel sagt, man ist gütig, das heißt, man meint es gut. Die Liebe hat keine eigenen Interesse, das heißt, man beneidet nicht. Man ist zufrieden mit dem vollkommenen Opfer und der Stellung zum Herr Jesus selber. Man ist mit dem Herr Jesus allein zufrieden. Man guckt nicht, was die anderen tun, es interessiert nicht. Die Liebe prahlt nicht, man muss sich nicht in den Vordergrund spielen, weil letztendlich ist im Mittelpunkt immer die Person Jesu. Sie bläht sich aus dem Grund auch nicht auf, sie hält sich schön im Hintergrund. Sie ist nicht unanständig. Das heißt, sie ordnet sich immer im Wirken des Heiligen Geistes unter. Sie sucht nicht das Ihre. Ist er? Man muss sich einmal einfach vergegenwärtigen. Der Paulus hatte eine hervorragende Mitarbeiterschaft. Ein eingespieltes Team. Und der muss ihm wirklich, und das ist eine Katastrophe, er muss ihnen wirklich etwas sagen. Er sagt ihnen, sie suchen alle das Ihre. Wisst ihr, da steht klipp und klar, sie sucht nicht das Ihre. Denn Paulus muss schreiben, und zwar, das muss man sich einfach einmal vorstellen, wir kommen ja dazu, das ist ja ein Philipperbrief, wir kommen ja dazu. Philipper 2, 19 und 21, da sagt er zum Beispiel, er hat niemand von gleicher Gesinnung oder Herzenshaltung wie in Timotheus, und jetzt sagt er von allen anderen, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist eine Stelle, die, wenn man sie ganz klar durchdenkt, eigentlich einen Schock auslöst. Wisst ihr, wir würden ja denken, wenn der Paulus in unserer Mitte wäre, dann wäre alles viel anders. Dann wäre alles viel besser, dann würden wir nicht fleischlich sein, sondern geistlich. Stimmt aber alles nicht. Sondern war der Paulus da und er sagt, sie suchen alle das Ihre. Aber die Bibel sagt, die Liebe Gottes, wenn die Raum hat, das heißt, wenn der Heilige Geist das alles zur Wirksamkeit bringt, dann sagt er klipp und klar, dann sucht sie nicht das Ihre. Sie lässt sich auch nicht erbittern. Wie es nicht immer ist, du dienst Gott durch den Herr Jesus, vor Gott in Christus. Und was Menschen auch dir antun können, ist zweitrangig. Spielt keine Rolle. Ist alles eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus. Sie rechnet das Böse nicht zu. Also sie kann wirklich das alles wegsticken, auch selbst wenn man mir Böses tut, weil sie dient Gott und nicht den Menschen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Das heißt, sie ist immer konform mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit. Sie freut sich drin. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt, Vers 7. Sie erträgt alles, sie kann alles ertragen, weil der Herr Jesus in meinem Herz ist, weil ich eine brennende Liebe zu ihm habe, ihm dienen will und weil er mich in der Regel interessiert. Sie glaubt alles, nämlich was im Wort Gottes steht. Sie glaubt alles, wenn die Bibel sagt, du bist mit Christus gekreuzigt, dann glaube ich es. Wenn die Schrift sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, dann glaubt ich es. Wenn die Bibel sagt, in einer Versammlung, wo zwei oder drei in unserer Mitte sind, ist der Herr Jesus gegenwärtig, indem er in dem Leuchter, in der Gemeinde wandelt, dass er gegenwärtig ist und durch die Reihe geht und jedem begegnen will, dann glaube ich das. Sie hofft alles, sie hofft nämlich, dass das alles geschieht. Aber sie erduldet auch alles. Sie ist bereit, alles zu erdulden. Das heißt, sie kann unten bleiben. Schon hypomenäisch unten bleiben. Und das ist das, was der Paulus den Philippo praktisch mehr oder minder indirekt sagt, indem er einfach ihnen betont, ich liebe euch mit der Liebe Jesu Christi, ich suche das Beste für euch. Die Liebe Gottes in meinem Herzen ist aber so, dass sie zur Vollerkenntnis eigentlich bei ihm gelangt ist, und jetzt sagt er, jetzt betet er um sie. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch vorstellen, er sagt, er hat eine herzliche Liebe zu ihnen allen, und jetzt sagt er ihnen praktisch, das, was er will, das Wichtigste ist, und für das betet er auch, dass diese Liebe, die in ihrem Herzen ist, dem Herr Jesus gegenüber, überströmt in Vollerkenntnis. Das heißt, dass sie eine Vollerkenntnis kriegen und lernet, worauf es ankommt. Dass auch das, was im 1. Korinther 13 geschrieben steht, einfach realisiert wird. Das heißt, es wird zum Normalfall. Dann erklärt er in 1. Thessalonicher 2,8, wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Da steht bei Leben Psyche, das heißt Seelenleben. Und dann sagt er, weil ihr uns lieb geworden seid, da steht wieder ein Grundwort, das von Agape abgeleitet ist. Und hier steht jetzt die dritte Gemeinde, die Thessalonicher. Da sagt er klipp und klar, wenn du wirklich jemand liebst, dann willst du das Beste für ihn, das Evangelium, sondern du bist auch bereit, dein Seelenleben zu opfern, um, ich sag's mal so, den Leuten willen, die vielleicht so, wie es in Korinth war, und Paulus gar nichts Gutes getan haben, sondern bös zu ihm war. Das sagt, die Gläubigen sind ihm lieb geworden. Wisst ihr, in dem Alten Testament gibt es einen berühmten Psalm, der Psalm 133, der das umschreibt. Und das ist eigentlich der Normalfall, wenn die Liebe Gottes Menschenherzen entzündet hat. Und wenn man der Herr Jesus von ganzem Herzen liebt, dann müsste eigentlich das geschehen. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wisst ihr, das ist der Normalzustand, wenn die Liebe Gottes beginnt zu wirken. Natürlich gibt es auch hier Grenzen. Wenn wir jetzt 1. Korinther 5 sehen, die Bibel sagt, wenn ein Gläubiger bestimmte Grenzen überschreitet, dann ist sogar ein Akt der Liebe Gottes, dass ich ihn stoppe, im Zweifel unter Gemeindezucht stelle, ihn aus der Gemeinde hinweg tue. Es kann sogar ein Akt der Liebe sein, um ihn aufzuwecken, dass er sieht mit heiligem Herrn, bisher keinen Millimeter weiter. Es kann sogar Liebe sein, die das tun muss, um ihn zu retten, rauszuholen aus seinem Elend. Aber es ist ein Normalzustand, dass die Liebe Gottes alle diese Dinge wirkt. Und in 1. Timotheus 1,5, wir haben ja vorher 1. Timotheus schon gehört, ist ganz, ganz wichtig, das erste Kapitel vom Timotheus, da sagt er, das Endziel des Gebotes, also alle Anweisungen der Bibel für die Gläubigen, ist Agape, ist die Liebe, Also genau diese Liebe, die zur Vollerkenntnis führen soll, genau diese Liebe, die alles glaubt, alles hofft, alles erduldet, diese Liebe, die letztendlich es gut meint, die langmütig ist, die sich selber nicht in den Vordergrund stellt, selber nicht sich aufbläht, die keine eigenen Ziele hat. Und jetzt sagt er, aus reinem Herzen. Also immer auf der Basis, gereinigt durch Jesu Blut und immer gute Gewisse. Wir wissen, wie gesagt, das Gleiche, das Gewisse wird nur gereinigt durch Jesu Blut. Und ungeheucheltem Glauben, das heißt immer kindlicher Glaube, gereinigt durch Jesu Blut, soll diese Liebe zur Wirksamkeit kommen, dass es dann zu dieser Vollerkenntnis kommt. Und jetzt sagt er, diese Vollerkenntnis wird bewirken, dass ich erkenne, worauf es ankommt, dass bei mir die Frucht des Geistes da ist, dass alles geistlich, neudeutsch würde man sagen, optimal funktioniert. Nun gut, wir sind ja keine Phantasten, wir wissen alle, wie es der Kampf des Lebens ist, wie oft wir hier gerade das Gegenteil tun, oder? Sind wir doch einig. Aber ich denke, es spielt eine Rolle, dass wir das begreifen. Wenn ich den Jesus wirklich lieb habe, dann will ich ihn verstehen. Dann will ich verstehen den Ratschluss der Ewigkeit. Dann verstehe ich, dass Gott der Vater im unzugänglichen Licht wohnt, 1. Timotheus 6, 16, wo nie ein Mensch war. Dann verstehe ich, dass der Jesus der Einzige ist, der ihn geoffenbart hat. Dann verstehe ich, dass der Jesus ursprünglich, Philipper 2, 5 und Folgeverse, in der Gestalt Gottes war. Dass er genauso Geist war wie der Vater. Den Himmel, beziehungsweise den Überhimmel und mehr wie der Überhimmel, diese Lichtswelt verlassen hat. Mensch geworden ist, wie wir, wirklich ein Mensch war vollkommen gleich wie wir, nur ohne Sünde und der die göttliche Natur hatte und drum alle erlösen konnte. Und dass sein Blut vollständig ausreicht, dass Gott völlig zufriedengestellt ist. Dann begreife ich alle diese Dinge. Das ist Vollerkenntnis. Und dann hört der ganze Zirkus auf. Dann gehe ich nicht mehr hin und glaube, dass ein Mensch mir vermitteln kann. Mit der Religion hat immer der Gedanke, dass jemand vermittelt, ein Priester, ein Geweihter, ein Eingeweihter, ein Besonderer, ein Guru, das ist immer der Gedanke. Kennt die Bibel nicht. Die Bibel sagt immer, das ist ein vollkommenes Opfer. Gott hat Dienste gegeben in der Gemeinde, die haben nur ein Ziel. Nicht jemand in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das Ziel des Dienstes ist, dass alle zu dieser Erkenntnis kommen. Jetzt sagt die Bibel relativ einfach, dass der Leib Christi funktioniert. Steht im Epheser 4, 11 bis 16. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass diese Vollerkenntnis, von der Paulus sagt, die Liebe soll dort überströmen in dieser Vollerkenntnis, dass wir begreifen, was er hier will. Also wahre Liebe führt immer zur Vollerkenntnis. Muss uns klar sein. Ich sage mal so, ich habe meine Frau und das ist normal, wenn man jemanden liebt, ich habe meine Frau am 4.2.1970 im Bus von Albstadt Taifingen nach Ebingen, da gab es noch keine Albstadt, gesehen. Ich weiß jetzt nicht heute, was für ein Datum war. Ich kann euch nur sagen, wie sie ausgesehen hat. Ich kann dann alles sagen, ist alles gespeichert. Alles drin. Es war klar, ich wollte dann alles wissen von dem Mädchen. Wer ist ihr Vater, wer ist ihr Mutter, was macht sie beruflich, wie ist sie? Versteht ihr, das hat mich völlig umgetrieben. Wie viel mehr muss es mich geistlich umtreiben, wenn der Herr Jesus mein Erlöser, mein Retter ist, dass ich alles von ihm weiß, dass ich zu einer völligen Vollerkenntnis komme? Wie denkt er? Wisst ihr, wenn du mit Gläubigen redest und es gibt einen Streit über Lehrfrage, dann hörst du ganz oft die Meinung, ja, ich denke, ich meine, ich glaube. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, interessiert es jemand, was du glaubst, du denkst, du meinst? Ist doch nur interessant, was der Herr Jesus sagt. Und er hat laut Bibel, 2. Petrus 3, Vers 2, letztendlich, den Aposteln alles genau diktiert. Das sind die Lehrbriefe, was sie aufschreiben sollten. Also von daher habe ich eine vollkommene Lehre Jesu in den Evangelien, wo überall, wo die Jünger zu ihm kommen, der lehrt sie. Und in den Lehrbriefen habe ich perfekte Lehre Jesu Christi. Und jetzt kann ich gucken, was ist der Herr Jesus? Woher weiß ich, dass der Jesus, bevor es überhaupt Zeit gab, bevor es Ewigkeiten, bevor es nur das Geringste gab, dass er in der Gestalt Gottes war, genauso wie der Vater Geist? Woher weiß ich das? Von der Schrift natürlich. Sonst gar nicht. Woher weiß ich, dass Gott der Vater ihm den Auftrag gegeben hat, das, was wir unter Zeit verstehen, selbst Ewigkeiten, erst zu schaffen? Dass es einen Zustand gab, wo es gar keine Zeit gab, auch keine Ewigkeit. Wissen wir, tut immer so und sagt von Ewigkeit her und meint, dass Ewigkeiten gegeben hat, vorher hat es nicht. Das steht alles in der Bibel, das ist Vollerkenntnis. Da ist alles da, dann begreifst du langsam, was das war, dass der Vater beim Sohn war. Dann begreifst du, was es für eine gewaltige Sache war, dass der Sohn freiwillig diese Lichtswelt, diese Herrlichkeit verlassen hat. Mensch zu werden wie wir, durch das Wunder der Jungfrauengeburt, in der Dreck der Sünde zu gehen und das alles erleben musste, was er dann am Kreuz vor Golgatha erlebt hat, dass der Jesus das alles getan hat. Dann verstehst du erst, was das bedeutet hat. Wenn du dann nur in der Schrift liest, dass das Opfer, Offenbarung 13, 8, seit Grundlegung der Welt wirkt, dann merkst du, dass das Opfer außerhalb von Zeit und Raum war und dass er alle Sünde, alle Strafe, aller Fluch der gesamten Menschheit, von Adam bis er wiederkommt, auf einmal getragen hat in ein paar Stunden im Kreuz. Und dann verstehst du erst, was da gewaltiges Geschehen ist. Das heißt, es ist voller Erkenntnis. Das heißt, da beginne ich ihn letztendlich zu begreifen. Aber ich möchte jetzt, doch wo das Wort Vollerkenntnis steht, das in unserem Text im Philipperbrief ja eine Zentralrolle hier spielt, weil er sagt, die Agape führt zur Vollerkenntnis und das führt zu Wirkungen bei mir, dass wir die zentralen Dinge dieser Vollerkenntnis sehen, was hier der Heilige Geist dann auch wirken will. In 1. Timotheus 2, 4 heißt es, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Überall, wo jetzt Erkenntnis steht, im Bibeltext steht immer im Griechischen Vollerkenntnis. Vollerkenntnis heißt Errettung. Sobald ich zur vollen Erkenntnis komme, bin ich gerettet. Nämlich zur Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin und zur Erkenntnis, dass der Jesus mich erlöst hat und dass ich es nur im Glauben annehmen muss. Das ist die Grundlage, wo man gerettet wird. Also ist ein ganz zentraler Punkt von dieser Vollerkenntnis, dass alle Menschen gerettet werden. Wisst ihr, was das heißt? Es tut mir herzlich leid. Viele Brüder, die das lehren, kenne ich persönlich. Ich liebe sie aber wirklich als Brüder, aber sie sind verirrt. Der Calvinismus ist eine der schrecklichsten Irrlehrer, die es gibt auf dieser Welt. Der Calvinismus sagt, dass Gott der Vater vor Grundlegung der Welt Menschen erschaffen hat. Und zwar erschaffen hat im Sinn von, dass er sie geplant hat, die dann irgendwann geboren wurden, und dass er sie geplant hat, nur um sie unendlich in der Hölle zu quälen. Er hat das geplant, ohne dass die Chance haben, sich zu bekehren. Sie haben keine Chance, sich zu bekehren. Wenn man erwählt ist zur Hölle, dann muss man Kanonenfutter der Hölle sein in alle Ewigkeit. Das ist eine Lehre, die sowas von daneben gibt es nichts mehr. Die Bibel sagt klipp und klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn sich dann jemand nicht retten lässt, ist dann sein Problem. Aber von Gottes Seite her ist der Wille da, dass jeder gerettet wird. Und das schon mal von der Vollerkenntnis her vielleicht, mit das Größte, was es gibt. Ich kann jedem Sünder, ich kann jedem Menschen, der kann noch so im Dreck sein, kann ich ihm sagen, er ist bereit, dich zu retten. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Ich habe schon oft erzählt, es ist für mich unfassbar. Chinesischer Soldat in der Revolution unter Mao Zedong bringt ca. 150.000 Menschen um, die hat erschossen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und der Mann kommt zum Glauben und dem seine Sünden sind genauso ausgelöscht, diese 150.000 Tote, wie wenn mein Nachbar, der nie was Extremes getan hat, letztendlich sich bekehrt und der Herr vergibt ihm das bisschen Sünde, was er hat. Weil ich gehe wegen einer Sünde verloren. Das muss mir klar sein. Ich gehe nicht wegen der Masse verloren, sondern wegen einer. Und er rettet den genauso. Das ist 1. Timotheus 2, 4. Römer 1, 28. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Und da steht, dass sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, da steht eigentlich auch Vollerkenntnis. Aber es gibt im Deutschen keinen Sinn, darum ist das auch richtig übersetzt mit Anerkennung, dass sie Gott nicht anerkannten. Aber in Wirklichkeit wollte sie gar keine Vollerkenntnis. Sie wollte Gott gar nicht erkennen. Sie haben ihre eigenen Ziele gehabt, sind darum nie zur Bekehrung gekommen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, die Rolle des mosaischen Gesetzes, Römer 3,20. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Vollerkenntnis der Sünde. Das heißt, Gott hat das mosaische Gesetz nicht gegeben, dass ich jetzt zum Beispiel hingehe, das machen manche Gläubige, weil es ihnen passt. Nehmen Sie nur gerade zum Beispiel 5. Mose 22, Vers 3, eine Stelle über Kleiderfragen und sage zum Gläubigen, das musst du halten. Aber die andere Stelle, die sagen sie nicht. Zum Beispiel, dass jeder Kauf im Kaufhaus wo ich letztendlich ein Hemd kaufe mit zweierlei Stoffen, und ich kenne wenige Hemden, die nur aus Baumwolle, nur aus Leine sind, das gibt es heute fast nicht mehr, ist alles vermischt, dass es laut mosaischem Gesetz Sünde ist. Schweinefleisch zu essen ist Sünde. Es gibt tausende Sachen, wo ich sagen muss, Paulus sagt, du, alles was du letztendlich isst, auch mit Danksagung, pff, tut dir nichts. Speisevorschriften spielen keine Rolle mehr. Genau, aber noch ein mosaisches Gesetz, wärst du verurteilt. Jetzt sehe ich plötzlich den Sinn, Mutter, Philippa, damit ihr erkennt, worauf es ankommt. Der Sinn ist vom mosaischen Gesetz, dass ich die Heiligkeit Gottes im mosaischen Gesetz erkenne, das Todesurteil über jeden Sünder, und dass ich so zur vollen Erkenntnis der Sünde komme und mich dann bekehren kann. Darum verstehe ich es nicht, dass die Evangelisten nicht mehr konzentriert das mosaische Gesetz predigen. Eigentlich müsste das mosaische Gesetz predigen. Ich habe ein ganz seltsames Erlebnis, ich habe schon erzählt. Ein Mann, der eigentlich eher ein weicher Mensch ist. Der war in einer Versammlung drin, und eine Gemeinde, auswärtige Gemeinde, hat mir den Auftrag gegeben, ich soll 2 Abende lang rein lehrmäßig das mosaische Gesetz erklären. Und das ist nichts Schönes. Ich habe dann 2 Abende nur das mosaische Gesetz erklärt. Und bin dann heimgekommen, unbefriedigt, haben gesagt, naja, das war ja jetzt wohl nicht eine Versammlung, wo man sich dann auch sehnt. Und Jahre danach kam der Mann in Albstadt nach vorne, hat ein Zeugnis gegeben. Und dann sagt er, er ist an diesem Tag zum Glauben gekommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann hat er erklärt, hat gesagt, je mehr er das gesehen hat, die Schrift hat hier gewirkt, der Heilige Geist, je mehr er das gesehen hat, was das mosaische Gesetz für eine Heiligkeit hat, für eine Darstellung des Zornes Gottes ist und auch Darstellung der Strafe und des Urteils Gottes ist, sagt, je mehr ist ihm klar geworden, wenn du dich nicht radikal bekehrst, hast du keine Chance. So hat er sich bekehrt. Wieso? Jetzt sagt die Bibel, volle Erkenntnis der Wahrheit, und in dem Fall nehme ich volle Erkenntnis der Sünde, das ist nämlich die Wahrheit, dass wir Sünder sind, kommt durchs mosaische Gesetz. Wisst ihr, wenn ich alle diese Dinge durch die Liebe Gottes in der Tiefe verstehe, dann quäle ich zum Beispiel einen anderen Menschen nie mehr mit Erweisungen und Vorschriften, die ich aus dem mosaischen Gesetz raushol, wie es viele tun. Kann ich gar nicht mehr. Weil ich ja begreife, auf was es ankommt, Philippa, nämlich, dass das mosaische Gesetz voller Erkenntnis wirkt. Dann sieht es alles ganz anders aus. Epheser 1, 17 und 19, ich habe es ja schon vorher zitiert. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gäbe. Warum? In der Vollerkenntnis seiner selbst. Wieder der gleiche Gedanke. Vollerkenntnis der Person Jesu, Vollerkenntnis des Gott und Vaters Jesu Christi, seines Vaters in der Tiefe. Und dass ich erleuchtete Augen des Verständnisses habe, Vers 18. Dass ich nämlich erkenne, was in mir drin ist, nämlich die vollkommene Erlösung, was das für eine überwältigende Größe von Kraftwirkung ist, Vers 19. Und jetzt sagt er, die wir glauben. Sobald ich nämlich glaube, alles, was Gott über sich und über das vollkommene Opfer sagt, dass es dann zur vollen Wirksamkeit kommt. Dann sagt er, dann kommt Energie, dann kommt Kontrolle, dann kommt definitive Stärke. Dann bricht es alles hervor. Und da gehört auch Epheser 4, 13 dazu. Bis dass wir zur Einheit des Glaubens und zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zur mastervollen Größe des Christus. Wisst ihr, ich verstehe die Gläubigen nicht. Die laufen dann rum, vielfach ist Faulheit, weil sie die Bibel selber nicht studieren, weil sie den Jesus nicht so lieb haben, dass sie alles wissen wollen und nicht an ihm hängen, und sagen, das ist alles Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist alles Stückwerk. Wo steht es? In 1. Korinther 13 steht, und Luther hat leider das Wort Stückwerk erfunden, da steht im Griechischen ein Teil des Ganzen. Und dann geht der Text weiter. Wenn aber das Ganze kommt, dann höre die Einzelteile auf. Und das Ganze habe ich in der völligen Offenbarung Jesu Christi im Wort Gottes. Ich habe das Ganze. Wisst ihr, Und wenn du das jetzt einmal hier siehst, dann sagt er will, dass wir zur Einheit des Glaubens und zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Dass wir alle zum Gleichen gelangen. Zum Herr Jesus allein, zum vollkommenen Opfer allein, zu seiner Wirksamkeit allein. Und sagt, das ist vollkommene Mannesreife. Das ist das Maß der vollen Größe des Christus. Also, mir ist es klar, warum die Leute das nicht wollen. Wenn du das wirklich praktizierst und durchziehst und radikal auch verkündigst und den Leuten sagst, dann passiert doch etwas. Sie brauchen am Ende, je weiter das fortschreitet, Menschenabhängigkeit nicht mehr. Ganz viele Leute werden gar nicht mehr gebraucht. Ganz viele Missionswerke werden nicht mehr existieren, weil man sie nicht mehr braucht. Ich brauche dann Missionswerke nicht mehr, brauche Gemeinde nicht mehr, sondern ich brauche nur das, was biblisch echt ist. Und wenn ich jetzt einmal sage, alles, was nicht biblisch echt ist, an Missionswerk, an Brüdern, an wirklich auch Gemeinde, das geht kaputt und nur das Echte bleibt übrig. Das ist letztendlich genau das, was Epheser 4 sagt. Das will niemand hören. Also ich habe jetzt wieder mit dem Missionswerk rumgestritten wegen was. Die Praxis ist völlig unbiblisch. Ich habe den Brüdern klipp und klar gesagt, es geht so nicht. War sie beleidigt mit mir. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie beleidigt die waren. Der Einzige, den ich kenne, das ist der strengste von der ganzen Richtung, mit dem habe ich schon öfters zu tun gehabt, wir kennen uns auch gut, der sagt, ja, im Prinzip. Er hat es nicht über die Lippe gebracht, du hast recht, aber er hat gesagt, ja, es ist so. Er sagt, ich sehe es auch so. Wisst ihr, du brauchst ganz viel nicht. Wenn du Jesus allein hast, brauchst du zum Beispiel keine Jüngerschaftskurse. Wenn du Jesus allein hast, wenn du die Leute biblisch dazu bringst, dass sie selber die Bibel studieren, wenn du sie dazu bringst, dass biblische Lehre letztendlich in der Gemeinde der Normalzustand ist, dann brauchst du ganz, ganz, ganz vielen Material, ganz vielen Büchern, ganz vielen Diensten gar nicht. Und ganz viel ist nur letztendlich, ich sag's mal so, Selbstbeschäftigung, geistliche Selbstbeschäftigung. Was denkt ihr, was ich für Prügel beziehe, wenn das wieder publik wird, was ich gerade gesagt habe? Aber ich habe ein Problem. Es ist die Wahrheit. Wisst ihr, es ist die Wahrheit. Du musst doch nur die Bibel lesen, wie ein kleines Kind und alles weglassen. Wisst ihr, wenn ich einmal sage, das ist ein altes Beispiel. Ich sage den Leuten, mir hat man schon aufgefordert bei Veranstaltungen am Schluss, sprich den Segen mit uns. Dann bin ich vorher gesagt, ich kann den Segen nicht sprechen. Weil laut Epheser 1, Vers 3 sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Tut mir leid. Habe ich was völlig anderes gemacht. Ich habe das vollkommene Opfer, da habe ich dafür gedankt, fürs vollkommene Opfer. Wisst ihr, dann kommt, ist mir schon passiert, dann kommt der Leiter in der Regel von der ganzen Veranstaltung, macht am nächsten Abend genau das Gleiche wie ich. Er sieht es, er erkennt es. Und am dritten Tag fällt er dann wieder das Alte zurück und spricht, der Säge aus 4. Mose, nämlich der aronitische Säge. Wisst ihr, magst du einfach die Tradition, ganz viele Dinge sind eingefleischt, wo die Bibel sagt, brauchst du alles gar nicht. Wisst ihr, wenn ich so Leute sage, die 10 Gebote gelten nicht für dich, die gelten für den Ungläubigen, für den Gläubigen gelten sie nicht, habe ich den Schock. Und dann sage ich, du kommst doch nicht so billig weg wie mit den 10 Geboten. Das ist doch zu billig für dich. Laut 10 Gebote fängt die Sünde an, wenn ich einen umbringe. Laut Bergpredigt, das sind die 10 Gebote, nämlich für uns, fängt die Sünde an, wenn ich in Gedanken einen umbringe. Und der Jesus sagt, wenn du zu jemandem sagst, du Narr, bist du bereits des höllischen Feuers schuldig. Überlegt euch einmal, das ist ja das mosaische Gesetz, ein Klacks dagegen. Und das sind die 10 Gebote, ein Klacks dagegen. Wisst ihr? Da könnte man jetzt sagen, meinst du es wirklich so ernst? Oder wenn ich die Leute zeige, Römer 7, 4, Römer 10, 4, Christus ist das Ende des Gesetzes, mit der Wiedergeburt, indem du zum Leib Christi hinzugefügt wirst, bist du tot fürs mosaische Gesetz. Wenn ich sage, das mosaische Gesetz gilt für mich nicht als Gläubiger, das gilt für die Ungläubigen. Das steht im 1. Timotheus 1, Vers 8, dass das mosaische Gesetz für die Ungläubigen gilt. Ich kann meinem ungläubigen Kollegen die Bibel aufschlagen oder meinem Nachbarn sagen, du bist des Todes schuldig, du fährst in die Hölle. Ich kann dem auch schreiben, der Herr segne dich, weil die Bibel sagt, du sollst die segnen, die gegen dich sind. Das ist überhaupt kein Problem. Aber doch nicht wir Gläubige. Wir haben mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Wir sind erlöst durch Jesu Blut. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Wir sind vollkommen frei. Wisst ihr, wenn ich die Dinge alle verstehe, durch die Liebe zu mir Jesus in diese volle Erkenntnis hineinkomme, dann bricht etwas Gewaltiges auf. Weil dann, ich sage es jetzt mal ungeschützt, wird die Liebe zu mir Jesus noch stärker. Dann wird sie nämlich noch stärker. Kolosser 1,9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der vollen Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das ist wieder das, was im Philipper am Anfang steht. Aber jetzt kommt die Folge, das stand Vers 10 und 11 im Philipper. Nämlich, ganz zentraler Punkt, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihn in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Vollerkenntnis Gottes wachsend. Das heißt zu Deutsch, dann explodiert etwas. Dann explodiert etwas nochmals, nämlich Vollerkenntnis, und dann kommt der Herr Jesus hier wirklich zum Ziele mit mir. Und dann wandle ich wohlgefällig. Kolosser 2,2. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, da steht Agape, und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Vollerkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das ist genau der gleiche Sachverhalt wie Philipper. Er sagt klipp und klar, wenn die Agape Gottes zur Wirksamkeit kommt und das dann zur völligen Gewissheit im Verständnis führt, dann führt es zur Vollerkenntnis, dass wir das Geheimnis Gottes, des Vaters und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, in der Tiefe erfassen. Und in dieser Erkenntnis, in diesem Erfassen, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis enthalten. Mehr hat Gott nicht. Das hat er für jeden von uns, wenn wir wollen. Kolosser 3,10. Und den neuen Menschen angezogen habt. Da steht im Griechischen Aorist Medium 1. Und zwar Aorist 1 Medium. Das bedeutet, dass ich etwas angefangen habe und es weiter tue, und das in meinem eigenen Interesse. Jetzt sagt er, dieses Ausziehen des Alten, dieses Anziehen des neuen Menschen, das ist ja ein Glaubenssakt, das führt zur Erneuerung, und zwar zur Vollerkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das heißt, diese ganze Vollerkenntnis ist dauernd da. Und je mehr ich diese Vollerkenntnis habe, je mehr wirkt das vollkommene Opfer. Und wenn ich dann wieder ein Stück weitergehe, kommt neue Vollerkenntnis, tiefere Vollerkenntnis. Und letztendlich führt es immer dazu, dass ich letztendlich wirklich Gott diene. Und dann haben wir als 2. Timotheus 2,25. Da ist ein Mensch, der böse ist, und jetzt sagt er zu dem, der Gott dient, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit, sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Das sagt, ich muss darum kämpfen, auch bei Leuten, die einen Irrweg gehe, dass sie zur Vollerkenntnis kommen. Wisst ihr, was Vollerkenntnis heißt? Vollerkenntnis heißt immer, ich begreife, was der Herr Jesus für mich ist. Ich begreife, was er für eine Stellung am Vater gegenüber hat. Ich begreife das vollkommene Opfer Jesu. Ich begreife, dass ich letztendlich nicht menschenverantwortlich bin, sondern ihm allein. Ich begreife, dass ich allein vor ihm stehe. Ich begreife, dass sein Opfer, wenn ich im Glauben komme, mich wirklich reinigen lasse durch Jesu Blut, dass zur Vollwirksamkeit kommt. Und dass er so mit mir zum Ziele kommt. Es ist natürlich so, es gibt auch 2. Timotheus 3,7. Er sagt hier, das sind Menschen, die immer da lernen und doch nie zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen können. Die Vollerkenntnis der Wahrheit hängt immer davon ab, ob ich ehrlich bin, ob ich gereinigt bin in Jesu Blut, ob ich wirklich ernst mache, und ob ich der Jesus wirklich lieb habe. Von dem hängt es ab. Wenn das jemand nicht tut, sondern da rumspielt und fromme Schwätzer haben wir genug, dann passiert Folgendes. Die werden dann immer da lernen. Die haben vielleicht ganz große Erkenntnisse im Hirn. Aber sie kommen nie zur vollen Erkenntnis der Wahrheit. Sie verstehen es nie, worauf es ankommt. Titus 1,1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Vollerkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht oder der Gottseligkeit entspricht. Er sagt, diese Vollerkenntnis hat immer Gottesfurcht, Gottseligkeit, völlige Zufriedenheit mit dem dreimal heiligen Gott und seinem Sohn, der mein Herr ist, dem Herr Jesus, zur Folge. Merkt ihr, was das für eine Rolle spielt, ob ich Vollerkenntnis habe? Es kommt nicht darauf an, ob ich es hier im Kopf habe, sondern die Frage ist, ob ich Vollerkenntnis habe. Im Sinne von, die aus der Liebe zu meinem Jesus geboren wurde und die mir dann ein Verständnis gibt, dass ich verstehe, worauf es ankommt. Hebräer 10, 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Vollerkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und sein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Damit sagt die Bibel klipp und klar, es ist möglich, dass jemand abfällt, wenn er nämlich letztendlich mutwillig nicht mehr will. Das ist nicht, dass ich einmal sündige oder einmal nachgebe, sondern das ist wirklich, es wird im 2. Petrus 2, 22 erklärt, das ist eine Rückbekehrung, Epistrephas. Das heißt, so wie ich der Jesus eigentlich angenommen habe als Erlöser, so sage ich praktisch, ich will es nicht mehr. Ich will der Jesus nicht mehr. Ich will jetzt Sünde. Genau das ist hier gemeint. Das ist nicht, dass man mal in Sünde fällt, das passiert jedem. Oder dass selbst mal er willentlich in die Sünde geht, das ist auch nicht gemeint. Sondern das ist eine Absage gemeint. Und da sehen wir, was die Vollerkenntnis für ein ungeheurer Segen ist, aber auch für eine Verantwortung. 2. Petrus 1, 2. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Also er will, dass wir immer mehr Gnade und Friede bekommen, der Petrus. Und Paulus sagt ja auch, Gnade und Friede, das ist das Wichtigste. Wie kriege ich denn das? In der Vollerkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Je mehr ich der Jesus lieb habe, je mehr diese Vollerkenntnis der Person Jesu und seines Vaters in unserem Herzen zur Reife kommt, je mehr wird Gnade und Friede bei mir vorhanden sein. Das sind natürlich Dinge, wie soll ich sagen, die sind von der Bibel her eigentlich einfach erklärt und trotzdem in der Praxis manchmal ganz schwierig. Und über dem allem steht Philemon 6. In Philemon 6 heißt es, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Vollerkenntnis all des Guten, das in euch ist. Er sagt also, ganz wesentliches Merkmal der Vollerkenntnis und der Stellung Herr Jesus gegenüber ist, dass alles in mir ist. Wisst ihr, was heißt, wenn man mal ganz praktisch werdet, dass ich für ganz viele Dinge gar nicht beten darf oder kann, weil ich sie schon lange habe. Ich kann dann beten, Herr Jesus, mach es bei mir wirksam, es ist ja alles da. Aber wissen wir, beten manchmal um Dinge, wo ich weiß nicht, was der Herr denkt. Wir sagen, gib mir das, ich habe es schon lange. Das wirkt nicht, weil ich die falsche Haltung habe. Da muss ich sagen, Herr, gib mir die richtige Haltung, das wirkt. Das ist biblisch, das ist Vollerkenntnis. Ist euch etwas aufgefallen bei diesen ganzen Dingen, die ich jetzt auch hier gezeigt habe, was da dahinter steckt für eine Grundhaltung, für eine Grundsituation? Wisst ihr, was das alles ist? Einfach. Ist einfach. Ist nicht kompliziert, ist völlig einfach. Es hängt alles ab von meinem Herz, wie es zu meinem Jesus steht. Es hängt alles davon ab, ob ich seinem Wort wirklich glaube. Und alles, was er hier sagt, dass ich wie ein Verliebter hingehe und das von meinem Jesus einfach annehme. Und dann automatisch werde ich frei von Menschen, frei von der Sünde, frei vom Teufel, frei von eigenen Zielen, frei von der eigenen Ehre, frei vor allem, was mich vor Gott hindert. Und immer mehr passiert dann 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Dann kommt nämlich die Liebe Gottes zur vollen Wirksamkeit durch Vollerkenntnis. Aber gehen wir weiter, im 2. Petrus 1, 8. Da erklärt er, und zwar jetzt muss man dazu sagen, dass er von 2. Petrus 1 ab Vers 3 bis 7 erklärt hat, dass die Kraft Gottes uns alles gegeben hat, durch die Vollerkenntnis, Vers 3, also nochmal, die Kraft Gottes hat uns alles gegeben, es wird wirksam durch Vollerkenntnis. Und dass das dann bewirkt, dass ich göttlicher Natur teilhaftig werde, dass ich im Glaube das tun kann, dass dann Tugend ausgelöst wird, dann Wissen ausgelöst wird, dann Selbstbeherrschung ausgelöst wird, standhaftes Ausharren, dass Gottesfurcht ausgelöst wird, dass Bruderliebe ausgelöst wird und dass Liebe ausgelöst wird. Alles durch Vollerkenntnis, jetzt erklärt er. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, das entspricht dem Philipper, dem Überströmenden, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Vollerkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, was das heißt? In der Tiefe, je mehr ich diese Dinge auf mich wirken lasse und je mehr ich das vollkommene Opfer annehme, werde ich der Jesus immer mehr lieben. Wisst ihr warum? Weil ich sehe, dass er das Einzige ist, was ich brauche. Weil ich sehe, dass er der Einzige ist, der mich rettet. Weil ich sehe, es kommt alles von ihm, durch ihn und geht alles zu ihm hin. Das war der Wille des Vaters vor Grundlegung der Welt. Und da sehe ich plötzlich, so wie auf dem Berg der Verklärung, sie sah nichts als Jesus allein. Ich brauche nichts als Jesus völlig allein. 2. Petrus 2,20, nochmal das Negative und das Positive, beides zusammen. Denn wenn sie durch die Vollerkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, das heißt, durch diese Vollerkenntnis entgehe ich auch der Sünde, entgehe ich der Befleckung, entgehe ich der Welt, dem entgehe ich allem. Und sagt dann aber wieder verstrickt werden. Das heißt, sobald ich die Vollerkenntnis aufgebe, werde ich wieder verstrickt. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal ganz brutal. Damit ist Vollerkenntnis der Person Jesu Christi und seines Opfers mit der zentralste Punkt im Leben eines Gläubigen. Ich habe das noch nie jemand predigen gehört. Man predigt immer, du sollst, du musst, du sollst, du musst, du sollst, du musst. Im Prinzip, dass ich richtig reagiere, das, so Gott will, werden wir das nächste Mal sehen, dass ich richtig reagiere, das Wesentliche erkenne, richtig reagiere, hängt alles davon ab, wie stehe ich zu meinem Jesus. Liebe ich ihn von ganzem Herzen, habe ich die Vollerkenntnis? Dann kommt der Rest automatisch. Habe ich das nicht, kann ich machen, was ich will. Da kann ich noch so streng sein. Ich habe Leute kennengelernt, die waren furchtbar streng, ist nichts passiert. Wisst ihr warum? Weil die Vollerkenntnis Jesu Christi nicht da ist und die Liebe zu mir Jesus nicht da ist, obwohl sie in unsere Herzen ausgegossen ist. Aber sie kam nicht zur Wirksamkeit, weil man nämlich eigene Ziele, eigene Wege gegangen ist und nicht dem Herrn Jesus dient. Gehen wir nochmal zum Schluss in unsere Philipper rein. Die letzten zwei Verse. Er sagt jetzt praktisch, Vers 9, wenn die Liebe überfließt, in voller Kenntnis und allem Urteilsvermögen, dann kann ich laut Vers 10 prüfen, worauf es ankommt. Wenn ich das wirklich begreife, worauf es ankommt, und nur das annehme, was Gott gegeben hat, und da drin lebe, und wirklich im Evangelium lebe, nicht mehr ihre fromme Tradition, in frommen Vorstellungen, ihre seelische fromme Art, sondern das, was Gott will, tue, dann sagt er, dann werde ich lauter und ohne Anstoß sei bis zum Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi ist der Tag, wo ich ihm begegne, entweder in der Entrückung oder in meinem Tod. Er sagt, es wird bewirken, dass bis dahin ich mit Früchten der Gerechtigkeit praktisch erfüllt werde, die Gott ehren, aber die durch Jesus Christus, nämlich durch sein vollkommenes Opfer, durch die Vollerkenntnis, durch das Verhältnis von mir zu ihm gewirkt werden. Was brauche ich jetzt außer Jesus allein? Nix. Was brauche ich außer Herzensstellung, die der Herr Jesus lieb hat und ihn sucht, wie ein Liebender, nämlich die Vollerkenntnis, dass ich alles wissen will, was mit ihm zu tun hat, dass ich sein Opfer verstehen will, dass ich die Erlösung verstehen will und sagen will, was willst du? Was brauche ich mehr? Nichts. Wisst ihr, ich habe angefangen, folgendes Gebet zu beten. Wenn ich meistens, ich gebe es offen zu, meistens bete ich es erst, wenn ich in der Falle sitze. Ich habe dann angefangen, das Gebet zu beten. Herr, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Wir verlassen uns so oft drauf, auf unsere Erfahrung, wie wir es sehen. Sagen, ich habe doch die richtige Erkenntnis, ich weiß doch das alles. Wisst ihr, dass man plötzlich sagt, Herr, zeig mir, wie du es siehst. Also was da bei mir passiert ist, Bibelstelle, die ich vielleicht schon 50 Mal oder 100 Mal gelesen habe, plötzlich lese ich da was, ich bin fast vom Stuhl gefallen und gesagt, das kann nicht sein, dass das hier steht. Es ist ausgeschlossen, dass ich das 50 Mal überlesen habe. Ich habe es 50 Mal überlesen. Das ist ein Problem. Die Menge Bibel ist nicht die beste deutsche Bibel. Aber der Vorspann von der Menge Bibel ist der beste Vorspann, der es gibt. Da steht ein kleines Verslein drin, das heißt, suche Jesu und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich würde das in jede Bibel reinschreiben, wenn ich könnte. In jede. Wisst ihr, ich sage es einmal vorsichtig. Wenn ich jetzt den Philippo sehe, was hier der Paulus schreibt, dann sagt er doch was ganz einfach. Ich fasse nochmal zusammen. Er sagt, ich habe herzliche Liebe zu euch. Ich suche das Beste für euch. Diese Liebe zu euch, die kommt aus dem, dass der Heilige Geist in mein Herz ausgegossen ist, nämlich dass die echte Agape bei mir da ist. Jetzt bete ich, dass diese Agape bei euch immer mehr überströmt zu einer Vollerkenntnis. Jetzt können wir gucken, was ist Vollerkenntnis? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott letztendlich will das mosaische Gesetz nur dazu dient, für uns Vollerkenntnis der Sünde hervorzubringen. Er will, dass wir alles erkennen, was in uns ist durch den Herr Jesus, dass es zur vollen Wirksamkeit kommt, dass wir zur Einheit des Glaubens kommen, dass wir letztendlich den Wille Gottes in der Tiefe erkennen. Alle diese Dinge, er sagt, das will er, dass das überströmt, auf das ihr volles Urteilsvermögen habt, worauf es nämlich überhaupt ankommt. Und sagt, dann werdet ihr lauter sein, dann werdet ihr ohne Anstoß sein, dann werdet ihr die Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus haben und dann wird Gott geehrt. Sag's mal ganz ehrlich, was wollen wir eigentlich mehr? Wisst ihr, ich frage mich manchmal, ich packe mich an der eigenen Nase, warum dreht man sich immer um alles Mögliche und macht sich das Leben selber so schwer und verhaspelt und verzettelt sich, wenn alles so einfach ist? Wisst ihr, eure Ehe ist es doch so, ich weiß nicht, wie eure Ehe sind, falls ihr verheiratet seid. Aber eure Ehe ist doch auch so, es ist eine Berg- und Talfahrt, oder? Der, wo zu mir sagt, ist immer eine Ebene, dem glaube ich gleich gar nichts. Eine Ebene ist eine Berg- und Talfahrt, weil wir Menschen sind. Einmal geht es mir gut, einmal geht es meiner Frau gut, einmal geht es mir schlecht, einmal geht es ihr schlecht, einmal geht es uns beide schlecht, einmal geht es uns beide gut. Wisst ihr, einmal bin ich frustriert, einmal ist sie frustriert, einmal greift der Teufel sie an, einmal greift er mich an. Wisst ihr, das ist doch normal. Aber immer wieder muss etwas durchbrechen. Ich sage zu meiner Frau von Zeit zu Zeit, und das sage ich aus letzter Überzeugung, du bist die einzige Frau in meinem Leben, das ist so. Ich habe es mal zu meinem Leiter vom Missionswerk gesagt, meine Frau und ich, das ist exklusiv, sie ist die einzige Frau in meinem Leben. Dann hat er einen Schock. Ich denke, warum hast du einen Schock? Ist doch normal. Wisst ihr, und genau so muss es sein, Herr Jesus gegenüber. Mit Kämpfen, mit Niederlagen, mit Enttäuschungen, vielleicht mit Hader, mit allem Möglichen, was in meinem Leben passiert. Immer wieder muss es durchbrechen. Jesus allein. Immer muss diese Erkenntnis durchbrechen. Immer wieder diese Sehnsucht. Ich will ihm dienen, ich will, was er hat. Ich will das vollkommene Opfer ausleben. Er ist mein Ein und Alles. Wenn das immer wieder durchbricht, dann habe ich keine Sorge. Dann wird genau das passieren, was der Paulus sagt. Dann werde ich lauter sein. Dann werde ich Früchte der Gerechtigkeit haben. Werde ich erkennen, worauf es ankommt. Dann breche ich durch. Wirklich zum geistlichen Leben, das ohne Zwänge ist, ohne Frustration, ohne Illusion. Das realistisch ist, nüchtern, sachlich ist, voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Möge es geschehen. Das Wort dafür heißt Amen. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir sind fasziniert, was du getan hast, als du die Apostel, so wie es im 2. Petrusbrief steht, genau angewiesen hast, was sie uns aufschreiben sollen. Dass es einfach so eine Tatsache ist, dass dein vollkommenes Opfer am Kreuz von Golgatha, das für dich so unendlich schwierig war, es durchzuführen, außerhalb von Zeit und Raum, allen Fluch der Sünde und Strafe zu tragen. Dass dieses vollkommene Opfer, wenn wir es in der Tiefe erkennen, weil wir dich von ganzem Herzen lieb haben, weil wir verstehen, dass du unser Retter bist, dass das dazu führt, dass diese Vollerkenntnis immer mehr ausreift und dass das immer mehr bewirkt, dass wir uns geistlich so verhalten, wie du willst. Das möge doch auch bei uns wirklich passieren. Dafür danke ich dir. Amen.